Brautpaar steht vor dem Altar und der Priester fragt den Mann: Willst du diese Frau zur dir angetrauten Frau nehmen? Willst du sie lieben und ehren und so weiter? Und der Mann antwortet: Ich finde sie wirklich schön. Der Priester sagt: Ja, aber willst du sie heiraten? Willst du sie ehren und so weiter? Und er sagt: Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich mag sie wirklich gerne. Und dann geht das so weiter und so weiter. Und worauf wartet der Priester? Er wartet auf dieses: Ja, ich will. Also eine tatsächliche Bestätigung, dass er sich auf etwas einlässt und nicht einfach nur eben sagt, es ist schön. Und nicht mal das reicht ja eigentlich aus. In Deutschland müssen wir ja sogar zum Standesamt und tatsächlich sogar eine Unterschrift leisten, dass wir vor dem Gesetz tatsächlich auch verheiratet sind. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wir Menschen brauchen das tatsächlich, weil wir eigentlich wahrscheinlich schon immer so waren, aber in der heutigen Zeit noch mehr so geworden sind, und zwar unverbindlich. Also wir wollen uns eigentlich auf nichts einlassen. Wir wollen am liebsten so gut wie möglich uns alle Türen offen lassen, aber bloß keine schließen. Aber tatsächlich ist es so, dass das ein großes Problem birgt. Und die Bibel spricht tatsächlich davon, dass wir Entscheidungen fällen müssen. Also heute kannst du natürlich zur Wahl gehen, dich in diese Urne setzen, ach Urne sage ich schon, in dieses Ding setzen. Setz dich bitte nicht in die Urne, noch nicht. Du kannst dir diesen Zettel anschauen, alles durchlesen und sagen, ich finde die alle klasse. Oder ich finde niemanden klasse. Und dann gibst du das Ding ab. Das hat keinen Wert. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Text, wo genau dort das gemacht wird tatsächlich, wo sich Menschen entscheiden und verbindlich werden. Wir sind gerade in der Nehemia-Reihe unterwegs und sind im Kapitel 10 angekommen. Und falls du dich vielleicht erinnerst, Kapitel 8, 9 und 10 ist eine Einheit. In Kapitel 8 hören sie das Wort Gottes, das heißt, das Volk selbst sagt, bitte, bitte, lies uns das Wort Gottes vor. Und sie stehen da stundenlang und hören sich das an. Und daraus entsteht etwas, was wir dann in Kapitel 9 haben, nämlich, dass dieses Wort sie trifft und sie beginnen, Buße zu tun. Das heißt, sie beginnen anzuerkennen, zu bekennen, er ist Gott, er ist gerecht, aber wir sind Sünder und er ist treu und wir nicht. Also sie tun Buße, sie wenden sich Gott zu. Das heißt, das Volk wird vom Wort Gottes dorthin geführt. Und hier in Kapitel 10 beginnen sie etwas Besonderes zu machen. So, das ist an. So, also, Kapitel 9, wahre Buße bleibt eben nicht nur bei diesem Bekenntnis stehen. Sie bekennen ja ganz viel. Das Kapitel 9 ist voller Bekenntnisse, wer Gott ist und was er getan hat und was sie getan haben. Sondern echte Umkehr, echte Veränderung wird auch sichtbar im Leben tatsächlich. Und das ist unser Kapitel 10. Das Thema dieser drei Kapitel, die Überschrift ist Herzen erneuern. Aber das Thema dieser Predigt ist, so, wenn Gott wieder ins Zentrum rückt, ein Volk verpflichtet sich neu. Ich möchte mit uns dieses Kapitel lesen und da sind viele Namen drin. Die Namen sind wichtig, aber ich werde sie dennoch nicht vorlesen, einfach aus Zeitgründen. Die Namen sind deswegen wichtig, weil sie Zeugen sind von etwas, was notwendig ist. Wir lesen ab Kapitel 10 die ersten paar Verse und dann lese ich in 29 weiter. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Zu der Versiegelung aber wurden abgeordnet Nehemia, der Statthalter, und jetzt kommen viele Namen, und einige Priester als Auswahl und einige Leviten wurden ausgewählt, um das zu unterschreiben, und einige Vertreter des Volkes, die Führer des Volkes, haben unterschrieben, und dann ab Vers 29, und das übrige Volk all die Priester, die noch übrig sind, all die Leviten, all die Torhüter, alle die Sänger, alle die Tempeldiener, all die Menschen, das ganze Volk, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten. Die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zu Frauen geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zu Frauen nehmen wollen. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollen. Und wir legen uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Hause unseres Gottes zu geben. Für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumonden und Festtagen und für das Heilige und für die Sündopfer, um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Hause unseres Gottes. Wir warfen auch das Los, wie wir Priester, Leviten und das Volk wegen der Spenden am Holz, das wir dieses Jahr für Jahr zu bestimmten Zeiten nach unseren Väterhäusern zum Haus unseres Gottes bringen wollen, damit es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, verbrannt werde, wie es im Gesetz geschrieben steht. Und auch, dass wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Hause des Herrn bringen wollen. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne, unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht. Und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir das alles zum Hause unseres Gottes bringen wollen, zu den Priestern, die im Hause unseres Gottes dienen. Auch dass wir den Priestern die Erstlinge unseres Mehls und unserer Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, vom Most und Öl in den Kammern am Hause unseres Gottes bringen wollen, ebenso den Leviten den Zehnten unserer Böden, dass die Leviten den Zehnten erheben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau treiben. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten von ihrem Zehnten zum Hause unseres Gottes in die Kammern des Schatzhauses hinaufbringen. Denn in den Kammern sollen die Kinder Israels und die Kinder Levis das Hebopfer vom Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind und die Priester, welche dienen, und die Torhüter und Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Das nenne ich mal ein Dokument. Festgehalten, was sie alles tun wollen, unterschrieben. Und ein faszinierender Punkt hier schon mal vorab: in Kapitel 8 ist es eine Volksbewegung. Das Volk beginnt zu sagen, wir wollen hören. Und hier kehrt sich das um. Nun übernehmen zuerst die geistlichen Leiter und die Führer des Volkes Verantwortung, und das geht wieder zurück bis zum Volk, und das Volk sagt auch, ja, wir wollen das tragen. Also es ist das ganze Volk, das sich verpflichtet, wieder zurück zu Gott zu kehren. Das hat das Wort Gottes bewirkt. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Der erste Punkt, das sind die ersten 30 Kapitel, und dort sehen wir, dass das Volk sich wieder neu verpflichtet. Gott ist treu, sie waren untreu, jetzt wollen sie wieder einen Neuanfang mit Gott wagen. Und so schließen sie wieder diesen Bund neu. Also das, was ihr hier alles lest, das ist nichts, was sie irgendwie sich neu erdacht haben, sondern das alles steht in den 5 Büchern Mose. Und das ist die Grundlage, auf die sie sich zurückbesinnen. Also was sollen wir tun? Was will Gott von uns? Ja. Und so schreiben sie es auf. Ja, also nicht irgendwie, ja, wir wollen das Gesetz halten. Das wäre zu kurz oder das wäre zu wenig, weil letztendlich am Ende würde man sagen, ja, passt schon. Aber wenn du nicht konkret wirst, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir nicht ganz bestimmte Dinge benennen, was genau will ich denn tun? Ich will mein Leben verändern. Ich will meine Gewohnheiten verändern. Aber wenn du nicht sagst, was genau du dort verändern wirst, dann geschieht meistens tatsächlich wenig bis gar nichts. Und so benennen sie ganz bewusst, was sie konkret tun wollen. Ja. Und dann, nachdem sie dieses Dokument aufsetzen, Zeugen haben, unterschreiben sie es. Also sie machen es fest. Es ist kein Lippenbekenntnis, sondern es ist etwas, was man sagen kann, hier, du hast unterschrieben. Ja, genauso wie wir, wenn wir eine Ehe eingehen, dass wir sagen, ja, das war nicht nur ein Lippenbekenntnis, ich habe es vor dem Gesetz festgemacht. Es gibt sogar Konsequenzen dafür, wenn du dann nicht diesem Bund treu bist. Und so haben sie ja auch erlebt, es gibt Konsequenzen, wenn ich dem Bund nicht treu bin. Und sie wollen nun wieder treu sein. Also das ganze Volk verpflichtet sich. Das heißt, es ist nichts, was nur persönlich ist. Auch bei uns, der Glaube ist nicht nur etwas Persönliches, sondern Glaube vom Wort Gottes her ist auch immer eine Gemeinschaftssache. Ja, ich muss auf mich selbst achten. Ja, ich muss diese Entscheidung selbst treffen. Die kann keiner für mich treffen. Aber am Ende heißt es auch immer wieder, als Gemeinschaft lebten sie, als Gemeinschaft dienten sie Gott. Und hier erleben wir sogar, als Gemeinschaft entscheiden sie sich neu, das Wort Gottes darf in ihr Leben sprechen und es darf ihr Leben verändern. Das heißt, hier lernen wir, dass der Glaube immer verbindlich ist. Glaube kann nicht unverbindlich sein. Glaube kann nicht etwas sein, was ich sage, ja, mal schauen oder mal sehen, ob ich was davon habe. Sondern es ist eine Entscheidung, die du fällst, weil du glaubst, dass dieser Gott, der schon all das getan hat, wir haben ja in Kapitel 9 gelesen, was er alles getan hat, dass dieser Gott, ein liebender und treuer Gott ist, der auch weiterhin treu zu mir stehen wird. Also auf dieser Grundlage treffen sie diese verbindliche Entscheidung. Was können wir aus all diesen Dingen lernen, die wir hier in den ersten 30 Versen lesen? Zuerst müssen wir darüber nachdenken, für uns selber, glaube ich, wie kann denn unser Glaube verbindlich sein? Auch wir können sagen, ja, ich will glauben oder ja, ich will, dass Gott mich verändert. Aber wie kann das tatsächlich konkret aussehen? So. Und ich glaube, eines der Punkte ist, wir haben ja gesehen, was die Veränderung bewirkt hat. Es war, sie haben das Wort Gottes gelesen. Sie sind im Wort Gottes geblieben und stundenlang haben sie sich damit beschäftigt und haben erkannt und dann bekannt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns. Wir alle, die wir Kinder Gottes sind, sagen theoretisch, ja, es ist sehr wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Ich glaube, kein Christ, fast kein Christ, würde sagen, na, brauchst du nicht. Die würden sagen, ja, doch, natürlich. Aber ich glaube, da brauchen wir auch Verbindlichkeit für uns selbst. Sei es, dass wir sagen, ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich das tue, ja, zum Beispiel morgens oder abends oder in der Mittagspause oder auf dem Weg zur Arbeit. Sei es, dass ich sage, wann auch immer es ist, ich habe einen festen Rahmen, wo ich sage, ein Kapitel, ein Abschnitt, ein Buch, was auch immer. Aber es ist eine Entscheidung, die man gefällt hat und Entscheidungen, die tragfähig sind, sind oft auch öffentlich. Also sie haben hier nicht still und heimlich in der Kammer was unterschrieben und fertig. Es ist öffentlich. Die Leiter haben unterschrieben und das Volk hat unterschrieben. Und ich glaube, auch das ist wichtig für uns, wenn wir Entscheidungen fällen, wenn wir konsequent verbindlich sein wollen, dann dürfen wir das auch miteinander teilen. Zum Beispiel zu sagen, du, ich habe mir vorgenommen, jeden Morgen die Bibel zu lesen und ich gebe dir die Erlaubnis, Andreas zum Beispiel, dass du mich ab und zu mal fragen kannst, Peter, wie läuft's denn? Hältst du dich an das, was du selber dir vorgenommen hast oder nicht? Ja. Und dann haben wir jemanden, der ein Stück weit in unser Leben hineinsprechen darf. Wir haben ihm die Erlaubnis gegeben und wir Menschen brauchen das, verbindlich zu sein. Das ist nun mal, so sind wir leider. Wir brauchen jemanden, der uns manchmal anstupst. Verbindlich leben bedeutet dann aber auch, dass wenn wir etwas im Wort Gottes erkannt haben, sie haben auch etwas erkannt, dass dieses Wort dann tatsächlich auch die Berechtigung hat, zu sagen, jetzt muss ich aber auch danach handeln. Und das Faszinierende ist, es ist oft nicht das Problem, dass wir vor lauter Unkenntnis, Unwissenheit, was soll ich nur tun, nicht nach dem Willen Gottes leben, sondern die große Schwierigkeit ist, wir haben ganz viele Dinge schon längst erkannt. Uns ist es bewusst, aber wir tun es nicht. Und das hat oft damit zu tun, dass wir nicht den Glauben als Gemeinschaft leben. Dass wir jeder für sich versucht, so einen Einzelkämpfer, das irgendwie durchzuziehen. Aber wir brauchen einander, um genau das zu tun. Dass wir zum Beispiel auch gemeinsam Bibel lesen. Oder dass wir Rechenschaften ablegen. Dass ich sage, ich habe jemanden, wo ich weiß, er wird mich ab und zu mal fragen. Hast du denn das, was du mir erzählt hast, was du erkannt hast in deinem Wort, was du verändern willst in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das ist nicht richtig, wie ich lebe? Welche Schritte gehst du denn? Wo wird das lebendig tatsächlich? Also das bedeutet es, verbindlich zu sein, etwas öffentlich zu machen. Und das bedeutet nicht, dass du dich hier hinstellst und allen immer erzählst, was du tust und was du nicht tust. Es dürfen Menschen sein, denen du einfach nahestehst oder die dir nahestehen, denen du vertraust, wo du vielleicht auch sie als Vorbild da siehst. Und damit kommen wir zum Punkt 2. Nachdem sie verbindlich unterschrieben haben, halten sie auch tatsächlich fest, was genau sie verändern wollen. Also das Leben wird hier wieder neu geordnet und zwar nicht irgendwie, jeder für sich, so wie ich mir das vorstelle, sondern so wie das Wort Gottes es sagt. Und tatsächlich ist die Bibel die Weisung Gottes für zwei Dinge. Erstens, wie ich ihn erkennen kann, damit ich wahres Leben bekomme. Und zweitens, damit ich erkenne, wie ich leben kann nach seinem Willen, sodass das Leben gelingen kann. Diese zwei Dinge wirst du dort finden, wenn du das Wort Gottes liest. Das heißt, hier beginnt es, dass sie ihr Leben ordnen. Das heißt, es ist etwas ganz Konkretes, was sie hier benennen. Zum Beispiel sprechen sie davon, wir wollen unsere Töchter nicht Menschen geben, die mit Gott nichts zu tun haben. Und umgekehrt, wir wollen auch ihre Töchter nicht haben. Das war ein großes Problem gerade in dieser Zeit. Und es war schon immer ihr Problem gewesen, dass sie sich ständig vermischt haben. Und es gab dort Kinder, sie haben kein Hebräisch mehr gesprochen. Sie kannten die eigene Sprache nicht mehr, weil die Mütter aus fremden Nationen waren und sie sprachen fremde Sprachen und kannten ihren eigenen Gott nicht. Das war die Konsequenz dessen. Und was daraus entstand, war Unreinheit im Volk, Sünde im Volk. Und das ist ein absolut notwendiger Punkt, warum gerade diese Ehen. Gott spricht in den fünf Büchern Mose immer wieder davon, dass er sagt, ich bin ein heiliger Gott und ihr sollt auch heilig sein. Und er sagt, da wo ich in eurer Mitte bin, in eurem Lager, da muss Reinheit herrschen. Und Kapitel 4 beschreibt genau das in den ersten 10 Kapiteln, wie soll es aussehen. Und dazu gehört zum Beispiel eben die Reinheit der Ehe. Paulus geht ja sogar so weit, dass er sagt, die Reinheit der Ehe oder dieses Miteinander zwischen Christ und Nichtchrist ist so grundlegend, dass er sagt, viele der Sünden, die wir tun, sie sind außerhalb des Körpers, also außerhalb des Leibes Christi. Sie haben vielleicht Konsequenzen, aber nie so Tragweite wie sexuelle Unmoral, sexuelle Sünde und so weiter. Und er sagt auch, wo wir uns mit einem Nichtchristen verbinden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch, dass wir uns von Gott abwenden oder dass es uns von Gott wegbringt. Das heißt, hier geht es nicht einfach nur um, damit die Ehen gut sind, sondern es geht darum, er ist ein heiliger Gott und nichts soll sie von ihnen wegbringen und es soll Reinheit dort herrschen, auch in diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn dort Sünde herrscht, dann steht das zwischen Mensch und Gott. Und das Zweite ist, sie wollen den Sabbat halten. Und jetzt könnte man denken, naja, ganz so wichtig scheint es doch nicht zu sein, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten. Sagen hier, wir würden nicht mal kaufen und verkaufen, wenn die dann kommen, weil die halten den Sabbat nicht. Aber das ist letztendlich Ausdruck dessen, wem vertraue ich? Traue ich Gott zu, dass wenn ich einen Tag nicht arbeite, dass ich davon nicht arm werde? Traue ich Gott zu, dass er mich versorgt? Ja, der Sabbat ist ein wichtiger Punkt und das ist einer der Gründe, die benannt werden, warum das Volk in Gefangenschaft geraten ist. Es heißt, ihr habt den Sabbat nicht gehalten. Das heißt, der Sabbat ist nicht irgendein Punkt, sondern es hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Und das Neue Testament erklärt uns das auch. Jesus sagt, ich bin der Sabbat. Der Sabbat steht nicht nur einfach nur fürs Versorgen Gottes, sondern er steht auch dafür, dass Gott sagt, ich alleine kann euch in die Ruhe bringen. Der Alltag ist stressig, die Tage sind stressig, wie in Deutschland, uns geht's gut, hat Andreas gesagt. Dieser Mann, der im Gefängnis sitzt, ihm geht's nicht gut und seiner Familie auch nicht. Und da gilt es zu vertrauen, dass Gott sie in die Ruhe bringen kann. Und Jesus sagt, ich bin der Sabbat, ich bin die Erfüllung dessen, ich kann euch in die wahre Ruhe bringen. Das heißt, den Sabbat zu feiern bei den Juden damals, war der Glaube, dass Gott sie versorgt und dass er ihnen Ruhe gibt. Und dann kommt ein weiterer Punkt, ein Erlassjahr, ein Sabbatjahr. Und das hatte zwei Dinge, was sie, oder unter anderem zwei Dinge, was sie tun mussten. Ist einmal, ein ganzes Jahr lang, also nicht ein Sabbat nicht arbeiten, ein ganzes Jahr lang nicht sehen. Das heißt, ein Jahr lang nicht dafür sorgen, dass du zu essen hast. Kannst du dir das vorstellen? Das ist wirklich schwer. Aber Gott verspricht, er sagt, vertrau mir, wenn du dieses Sabbat einhältst, dieses Sabbatjahr, wenn du ein ganzes Jahr lang nicht säst, nicht erntest, also nicht erntest im großen Stil, dann werde ich dir so viel geben, dass es dafür reicht, dass du dieses Jahr nicht hungerst, dass es dafür reicht, dass du im nächsten Jahr, wo ja immer noch keine Ernte ist, was zum Aussehen hast und dann satt wirst. Das ist ein Versprechen, das ist eigentlich unbegreiflich, wie tief das eigentlich geht und wie viel Vertrauen das eigentlich vom Volk fordert. Das klingt so leicht, Sabbat ja. Aber das ist wirklich hart. Und nicht nach dem Motto, los Leute, wir müssen irgendwie, Sabbatical kennen wir ja auch, ja, müssen irgendwie richtig hart arbeiten, uns richtig was anschaffen und dann ein Jahr lang nichts arbeiten. Sondern Gott sagt, arbeite einfach, mach und ich werde dir so viel geben, dass es mehr als genug ist. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der fast noch wichtiger ist, meines Erachtens, ist, es ist ein Erlassjahr. Alle Schulden, die du hast, werden dir erlassen. Es war tatsächlich so in Israel, das Land, das ihnen gehörte, konnten sie nicht verkaufen. Also wenn ich Land hatte, konnte ich es nicht verkaufen. Ich konnte es nur verpachten für 50 Jahre Und nach 50 Jahren habe ich das Land einfach wieder zurückbekommen. Und wenn dieses Sabbatjahr schon Erlass ja schon eine Weile ging, dann waren es halt vielleicht nur noch 10 Jahre. Aber es war immer so, dass ich alles wieder zurückbekam. Und wenn ich zum Beispiel so arm geworden bin, aus welchen Gründen auch immer, dass ich vielleicht sogar, keine Ahnung, meinen Sohn verkaufen musste als Sklave, als Arbeiter, dann wurde er einfach wieder freigelassen nach 50 Jahren. Also, was hier beschrieben wird, ich habe euch ein bisschen falsche Informationen gegeben, ich spreche gerade nicht vom Erlassjahr, sondern vom Jubeljahr, alle 50 Jahre, aber das ist die Erweiterung davon. Aber was wichtig ist, du wirst wieder zurückversetzt in dein Land. Du wirst in Freiheit gesetzt und Gott stellt alles wieder auf Null, wieder auf Anfang, wieder Herstellung. Und es ist Jesus, der später sagt, ich bin das alles. Ihr seht doch, ich bin gekommen, Menschen werden frei. Und das ist die Erfüllung des Gesetzes. Er zitiert Jesaja und sagt, ich bin das alles. Das heißt, auch hier wird etwas deutlich. Es ist nicht einfach nur, damit ihr als Volk, damit es euch gut geht oder damit ihr euch selbst nicht irgendwie schadet, indem ihr einander zu Sklaven macht, sondern es geht noch viel, viel tiefer. Gott stellt wieder her und gibt dir dein Land zurück und so weiter und so weiter. Es hat also damit zu tun, dass wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dann wird es auch dafür sorgen, dass wir miteinander so leben, wie es Gott gefällt. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum die erste Gemeinde was getan hat. Viele von ihnen haben ihr Hab und Gut verkauft und haben das den Aposteln gebracht und haben gesagt, hier gibt es an die, die es nicht können. Und sie haben ihr Hab und Gut miteinander geteilt. Das ist ein Stück weit diese Wahrheit, die wir hier erleben. Jetzt fordere ich dich ganz sicher nicht auf, dein Hab und Gut zu verteilen. Mir geht es darum, dass wir lernen, dass das hier ist eine so tiefgreifende Veränderung in ihrem Leben. Jetzt überleg mal, du hast Geld dafür bezahlt, viel Geld. Und jetzt sollst du einfach das wieder abgeben. Das ist Ausdruck von dem, was Gott alles tut. Das ist Gnade, das ist Wiederherstellung und das ist Vertrauen darauf, dass Gott dir vielfach zurückgibt, was auch immer du vielleicht meinst zu verlieren. Das bedeutet es auch für uns, wenn wir beginnen, unser Leben zu ändern, in welchem Bereich auch immer, haben wir auch manchmal das Gefühl, ich verliere doch etwas. Es ist doch eigentlich schön, wie ich es mir gemacht habe. Aber wenn du erkannt hast, dass das dem Willen Gottes widerspricht und du beginnst dein Leben dort zu verändern, es kann sein, was es will, dann wirst du am Ende erleben, dass darin Segen und Gnade liegt und dass du wirkliche, echte Freiheit erlebst und Versorgung Gottes. Das heißt, was wir hier erleben ist, Gott ist tatsächlich nicht nur der Schöpfer, wie wir im Kapitel 9 erlebt haben, er ist auch Herr des ganzen Lebens. Denn wenn er dich geschaffen hat, dann weiß er, was das Beste für dich ist. Und dann ist er auch tatsächlich in der Lage, dir das zu geben. Das ist die herrliche Botschaft, die wir hier haben. Er ist Erhalter unseres Lebens. Er gibt nicht nur das Leben, er bewahrt das Leben auch. Er ist Herr. Das heißt, was wir hier erleben und lernen können, ist, Glauben betrifft tatsächlich den Alltag. Also er hört nicht oder fängt nicht sonntagmorgens hier an und hört sonntagabends wieder auf, sondern es betrifft das ganze Leben. Die Ehen, dein Geld, dein Vertrauen, all das, was du hast, all das, was du bist, untersteht Gott. Deswegen können wir uns diese Frage stellen. Welche Beziehungen prägen meinen Glauben, prägen mein Leben? Mit welchen Menschen lasse ich mich ein? Und ich meine nicht, dass wir nicht keine christlichen Freunde haben brauchen dürfen oder sonstiges, sondern mir geht es darum, wo lassen wir uns auf Beziehungen ein, die so tief sind, Gleichzeitig sind es aber Menschen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ich will zu Gott und sie wollen von Gott weg. Und wo lasse ich mich auf solche Dinge ein, die Einfluss auf mich haben? Wer bestimmt meinen Kalender? Wer bestimmt, wann ich mir Zeit für Gott nehme? Gott sagt, einen Tag in der Woche sollst du dir ganz bewusst Zeit für mich nehmen. Sollst du ganz bewusst darauf vertrauen, dass ich dir versorge und dass ich das Wichtigste bin. Im Alltag vergessen wir das ganz oft. Deswegen freue ich mich, dass wir sonntags zusammenkommen und einen Tag haben, wo wir sagen können, dieser Tag gehört dem Herrn. Eigentlich gehören sie alle ihm. Aber diesen Tag will ich ganz bewusst auch so leben, dass er ihm gehört. Die Frage stellt sich auch, wem gehört mein Besitz? Ist es überhaupt mein Besitz oder ist es doch vielleicht etwas, was Gott mir geschenkt hat, womit ich gut haushalten, was ich gut verwalten soll und letztendlich er mir das auch gibt für einen bestimmten Zweck. Er gibt uns allen unterschiedlich aus einem bestimmten Zweck. Und vor allen Dingen, auf was vertraue ich, auf wen baue ich? Und ich glaube, dieser Punkt ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade im Alltag erleben wir ganz oft, dass wir zwar sagen, dass wir Gott vertrauen, aber wenn dann etwas kommt, wo wir merken, am liebsten würde ich das selbst regeln. Ich bete zwar, aber eigentlich will ich nicht warten auf Gott, sondern ich will selbst loslegen und das einfach machen. Einfach regeln. Ich will selber letztendlich entscheiden, was gut und schlecht für mich ist. Und dort unterscheidet sich das eben. Vertraust du wirklich darauf, dass Gott dich trägt? Baust du auf ihn oder eigentlich nur auf dir selbst? Und das hat oft oder wird dann oft schwierig, wenn wir merken, dass etwas nicht so läuft, wie ich möchte. Probleme im Leben, Schwierigkeiten, wo wir dann auf einmal merken, ja, was soll das, Gott? Warum machst du das? Das kann doch nicht gut sein. Aber wenn wir glauben, dass er ein guter Gott ist, dass er uns versorgt und durchträgt, dann können wir auch das tragen und ertragen. Und trotzdem oder gerade deswegen auch zu ihm kommen. Und dann kommt der dritte Punkt. Und dieser Punkt ist eigentlich der wichtigste oder letztendlich ergibt er sich aus den zwei ersten Punkten. Gott wird wieder ins Zentrum gestellt. Wir lesen hier, dass sie Holz sammeln, dass sie Geld geben und so weiter. Kurzum, sie wollen, dass der Tempelbetrieb am Laufen gehalten wird. Dass die Opfer, die jeden Tag gebracht werden müssen, gebracht werden können. Dass die Feste, die jedes Jahr gefeiert werden müssen, dass sie tatsächlich auch stattfinden können. Dass die Leviten, die kein eigenes Land in dem Sinne haben, tatsächlich auch versorgt werden. Und die Priester auch. Also lesen wir hier von Tempelsteuer, von Opfer, von Erstlingsfrucht und vom Zehnten geben. Und das sind alles Gebote Gottes, die er gegeben hat, dass er gesagt hat, ich gebe dir und von all dem, was ich dir gebe, sollst du die Leviten versorgen, weil die Leviten habe ich ganz bewusst an einen Platz gesetzt, die mir dienen sollen. Sie sollen sich nicht darum kümmern, dass sie Land haben und das bewirtschaften oder sonstiges, sondern in erster Linie ist das ihre Aufgabe. Und die Priester, sie sollen das Bindeglied zwischen Gott und Mensch sein. Sie sind der Stellvertreter letztendlich, der sie mit Gott versöhnt. Sie sind das Bild letztendlich auf Christus hin. Und so lernen wir hier, dass sie all das geben. Und es heißt hier sogar, die erstgeborenen Kinder und die erstgeborenen Tiere sollen sie Gott weihen. Auch das ist ein Gebot aus dem Buch Mose, wo es heißt, jede Erstgeburt gehört mir. Das ist etwas aus den 10 Plagen, wo in der 10. Plage der Erstgeborene oder alle Erstgeborenen in Ägypten sterben. Und ab da sagt Gott, jede Erstgeburt gehört mir, deswegen weihe sie mir. Bring sie vor mich und sage, er gehört dir. Mit ihm darfst du machen, was du willst. Ein gutes Beispiel dafür, wie weitreichend das sein kann, ist übrigens Samuel. Hannah, die keine Kinder haben kann, sagt, ich werde es tun, ich werde ihn weihen. Und sie weiht ihn nicht nur in dem Sinne, dass sie sagt, tu, was du willst, sondern sie bringt ihn zum Tempel und er bleibt dort und dient ein Leben lang Gott. Also hier geht es darum, dass sie sogar ihre Erstgeborenen unter Gottes Wort stellen, dass er sagen kann, was ihre Pflichten sind. Also so tiefgreifend ist das hier eigentlich. Kurzum, die Quintessenz all dessen, also das Ziel, der Höhepunkt all dessen ist, wir wollen das Haus unseres Gottes nicht verlassen. All das, was sie hier beschreiben, dieses, wir wollen, dass die Opfer gebracht werden und so weiter, hat einen ganz, ganz tiefen theologischen Aspekt. Und zwar den, wo finden sie Gnade? Nur an diesem Ort. Gott sagt ihnen, ich werde einen Ort schaffen, wo ihr kommen könnt, wo ihr als Sünder kommen könnt, und ich mache euch rein und ich kann euch an diesem Ort gnädig sein. Und das ist der Tempel. Durch die Opfer, durch die Priester erleben sie jedes Mal aufs Neue und einmal im Jahr sogar ganz besonders, dass Gott ein Gott der Gnade ist und ihnen vergibt. Darum brauchen sie diesen Tempel, darum brauchen sie diesen Gottesdienst, diese Feiern und diese Opfer. Wir brauchen dieses Gebäude nicht. Nicht unbedingt. Es ist schön, ein Gebäude zu haben. Aber wir brauchen die Person Jesus. Unser Leben dreht sich nicht um irgendeinen Tempel, aber unser Leben dreht sich auch um einen Ort, wo wir Gnade erleben dürfen. Es heißt, nur bei Christus, wer zu ihm kommt, dort ist Gnade. Denn er hat für all diese Schuld, für all die Sünde bezahlt. Deswegen brauchen wir kein Opfer mehr bringen. Wir brauchen keinen Priester mehr, der zwischen uns und Gott vermittelt, sondern Christus selbst ist dieser Vermittler. Und deswegen müssen wir auch Gott ins Zentrum stellen. Zum Glück bedeutet das nicht, dass wir irgendwelche Tieropfer bringen müssen. Es bedeutet nicht mal, dass wir Geld geben müssen. Es bedeutet einfach nur, dass wir Christus ins Zentrum stellen. Und es beginnt tatsächlich mit dem Wort Gottes. Dass wir das Wort Gottes lesen, uns drunter stellen, dass wir in dem Wort bleiben. Und die größte Gefahr von uns Christen ist nicht, glaube ich, dass wir nicht glauben an das, was die Bibel sagt. Dass wir nicht an Christus glauben. Das ist nicht die Gefahr von uns Christen. Es war auch nicht die Gefahr der Juden, dass sie nicht glaubten an Gott. Es war immer die Gefahr, dass Gott aus dem Mittelpunkt ihres Lebens rückt. Dass Gott zu einem Teil vielleicht ihres Lebens wird. Es ging sogar so weit, dass sie ganz oft Gott erst Opfer brachten früher und danach noch all den anderen Götter. Manchmal vorsichtshalber, manchmal weil sie dachten, wer weiß, ob Gott uns das gegeben hat, vielleicht jemand anders. Und bei uns kann das auch so sein, dass wir sagen, ja, Gott ist Herr meines Lebens, aber wir haben auch Götzen in unserem Leben. Wir haben auch, wo wir merken, eigentlich sind andere Dinge mir viel wichtiger. Meine Familie, mein Beruf, meine Hobbys, es kann so viel sein, wo wir auf einmal merken, dass Gott an den Rand unseres Lebens gerückt wird. Sonntags kommen wir in den Gottesdienst, da darf er seinen Platz haben, aber im Alltag, da darf er nicht entscheiden, was meine Prioritäten sind. Das ist die eigentliche Gefahr, unter der wir stehen. Das heißt, letztendlich erkennen wir es woran? Indem wir uns die Frage stellen, hat Gott wirklich Platz in meinem Alltag? Und das darfst du dir jeden Tag aufs Neue stellen. Ich erlebe manchmal, also bei uns ist Bibellesen mit Kindern, ist bei uns nicht abends, sondern morgens vor dem Kindergarten. Da klappt es bei uns am besten. Und normalerweise sitzen die beim Frühstück und ich lese ihnen die Bibel vor. Und manchmal merke ich, wie stressig wird der Alltag, dies, Arbeit ist, irgendwas ist wichtig. Und auf einmal merke ich, die sind in den Kindergarten gegangen und ich habe mit ihnen nicht die Bibel gelesen. Und dann kann man ja denken, ja komm, einmal passiert. Und dann passiert es zweimal, dreimal. Und dann kannst du dir sicher sein, dass etwas anderes Priorität bekommen hat als Gott in diesem Augenblick. Dass viele Dinge wichtiger sind. Keine Ahnung, nicht genug geschlafen, also will ich nochmal kurz in Ruhe einen Kaffee trinken. Me-Time kann es sein. Sehr, sehr wichtig eigentlich, gell? Oder ein Termin, doch morgens früh, da musst du irgendwo hin. Aber daran wird schnell offensichtlich, wie das immer mehr aus dem Fokus rückt, dass das nicht das Wichtigste ist. Viele andere Dinge sind das Wichtigste. Bei dir ist es wahrscheinlich was anderes. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wie wichtig mir Gemeinschaft mit anderen Christen ist. Das zeigt auch, wie Gott im Zentrum steht. Wie das Wort Gottes im Zentrum steht. Denn das Wort Gottes zum Beispiel fordert uns auf, bleibt in der Gemeinschaft. Verlasst die Gemeinschaft nicht. Habt miteinander Gemeinschaft. Lebt das Leben miteinander. Und wenn wir das nicht tun, hat das Konsequenzen. Und dann können wir uns auch sicher sein, dass in diesem Augenblick zumindest das Wort Gottes nicht im Mittelpunkt steht. Weil wir eigentlich selbst entscheiden, was gut für uns ist oder was nicht. Wir können uns einfach die Frage stellen, ordne ich mein Leben um Gott herum oder ordne ich Gott um mein Leben herum? Ich weiß, dass es oft nur eine Floskel ist, die wir beten und wir meinen das bestimmt anders, aber wie oft hast du schon gebetet, wie oft habe ich schon gebetet, Herr, segne meinen Weg. Und was wir wahrscheinlich meinen ist, Herr, das ist ein guter Weg und ich glaube, dass du mich auf diesen Weg gebracht hast und jetzt segne mich. Hoffe ich. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, das will ich. Ich will dorthin oder ich will dies oder jenes und jetzt will ich, dass du es segnest. Aber ich habe mich gar nicht gefragt, ob es sein Wille ist. Es kann sein, dass es genau sein Wille ist. Mag sein. Aber wie oft frage ich danach, ob es wirklich ist, was er will oder in diesem Augenblick eigentlich, was ich mir wünsche und er soll es bitte segnen. Also ich gehe diesen Weg und Jesus, komm doch bitte mit. Aber das Leben um Gott herum zu ordnen, bedeutet, er ist im Zentrum und alles wird drumherum geordnet. In den 5 Büchern Mose lesen wir, dass sogar das Lager, also wie die Zelte aufgebaut sind, wie die Leute sich lagern, sogar das wurde geordnet um Gott herum. Ein schönes Bild eigentlich darum, dass wir auch alles, ja, deine Hobbys, die musst du nicht lassen, die darfst du ruhig tun, aber ordne sie um Gott herum. Und lass ihn Priorität sein. Deine Familie, ganz besonders. Wenn du deine Familie nicht um Gott herum, um sein Wort herum lagerst, ordnest, dann mag es sein, dass dein Leben, dein Familienleben trotzdem gut klappt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass deinen Kindern Gott und sein Wort und die Gemeinde wichtig ist, sei dahingestellt. Wenn wir jede Ausrede gelten lassen, dass wir sagen, heute komme ich nicht in Gottesdienst oder ja, so wichtig ist auch nicht Gemeinschaft mit anderen. Dann werden meine Kinder das als Vorbild nehmen und ich brauche mich dann nicht zu wundern, wenn sie größer werden, das genau so leben. Das bedeutet es letztendlich, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, dass wir das Leben durch sein Wort ordnen lassen und dass wir dann erleben, wie unser Leben tatsächlich verändert wird von Gott. Wir kommen zum Ende. Wenn das Wort Gottes ins Zentrum rückt, verpflichten sich Menschen neu. Wir müssen immer wieder einen Neuanfang machen. So sind wir. Wir brauchen das. Gott braucht es nicht. Die hier brauchen es und wir auch. Und wir dürfen immer wieder einen Neuanfang wagen. Gott fordert uns sogar dazu auf. Aber das gelingt nur oder das wird nur geschehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, darin bleiben, uns dem wirklich aussetzen. Ja, und damit meine ich nicht, entschuldigt bitte, dass ich so sage, den Vers des Tages zu lesen und dann zu meinen, ich habe mich mit dem Wort Gottes beschäftigt oder mich dem ausgesetzt. Das kann man mal machen, weil man keine Zeit hat, aber das ist nicht sich dem Wort Gottes aussetzen, sondern wirklich zu lesen und darin zu leben und zu wohnen. Und dann wirst du erleben, dass sich das Leben tatsächlich neu ordnet. Neue Prioritäten sind, die Werte, die ich habe, das, was mir wirklich wichtig ist, wird sich dadurch erst verändern. Vorher nicht. Und meint nicht, dass wenn wir die Bibel nicht lesen, dass ihr dann eigene Werte habt. Wir sind immer beeinflusst. Entweder vom Wort Gottes oder von unserem Umfeld, von unserer Gesellschaft. Und sie ist eigentlich, zumindest unsere Gesellschaft, von Gott abgekehrt. Und dann werden wir auch von Gott abgekehrt sein. Und wenn wir das tun, dann bekommt Gott wieder Priorität in unserem Leben. Nur durch das Wort wird Gott uns wieder neu wichtig. Denn Paulus sagt, wenn wir das Wort Gottes lesen, sehen wir seine Herrlichkeit erst. Dort wird seine Herrlichkeit offenbar und diese Herrlichkeit wird euch Stück für Stück verwandeln in sein Bild hinein. Also nur so werden wir verwandelt, indem wir seine Herrlichkeit sehen und das können wir nur, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und deswegen möchte ich uns mit einer Frage in die Woche entlassen. Welchen Platz nimmt Gott in meinem Leben ein? Und dass du das nicht ganz schnell beantwortest, einen guten, den ersten, sondern wirklich mal überlegst in den verschiedenen Bereichen deines Lebens, wo ist Gott dort?